Ja, das Gestolper im Leben, gell, das kennen wir alle. Ist nicht so angenehm, aber es gehört irgendwie dazu. Und falls man Leben und Glauben überhaupt trennen kann, ich bin der Meinung nicht, man stolpert eben auch im Glauben. So, hier und da ist der Lauf und das Schwere los, das sind wunderbare Momente in der Anbetung. Aber sonst im Leben ist das Schwere los spätestens beim ersten Stolperstein wieder vorbei. Gell? Das sind harte Momente. Darum haben wir uns viermal Gedanken gemacht über den Stolperstein, so eben im Glauben. Ich mache ganz einen kurzen Rückblick. Am 19. September haben wir gestartet, wo wir gemerkt haben, so die unterschiedlichen Bünde auf dieser Reise von Gott mit den Menschen, die sind super, aber wenn wir die durcheinander bringen, dann kann das so ein Stolperstein sein im Glauben, wo man gut ist, wenn man da mal ein bisschen heranschaut. Mit wem hat Gott welchen Bund geschlossen? Und vor allem auch merkt, dass der neue Bund in Christus alle anderen bei weitem überragt. Ein Bund ist, wo man einfach nur ein Leben lang forschen und staunen kann. Im Hebräer haben wir gemerkt, da geht es auch im ganzen Buch um den neuen Bund und wenn er sich auch von den anderen Bünden auch unterscheidet, wo er die aber auch aufnimmt. Darf ihr gerne anhören, mehr gibt es nicht heute. Dann am 3. Oktober, dort ist es um die Erkenntnis von Gut und Böse gegangen. Ich weiß, das war ein bisschen eine philosophische Predigt, darum probiere ich es jetzt gar nicht nochmal. Aber ich sage, uns ist so zentral. Unser Ursprung ist, wir haben gar nicht gewusst, was böse ist. Gell? Schlichtweg nicht. Gott ist der Einzige, der mit der Erkenntnis von Gut und Böse umgehen kann. Wir wären gar nicht für das gedacht gewesen. Und darum, kurzes Ding, wenn wir von Gott getrennt sind, sind wir auf uns allein gestellt. Gell? Dann müssen wir selber Richter sein über Gut und Böse. Wir definieren, wann ist etwas böse. Wir werden sogar von Gott getrennt, werden wir sogar zum Richter über Gott. Das kennen wir alle. Blöderweise sogar von uns selber, dass wir hier und da Gott wahnsinnig ungerecht finden. Und von Menschen, die Gott nicht kennen, die sind sowieso ganz schnell im «Warum lässt Gott das zu?» «Der kann gar nicht Liebe sein.» Da bist du schnell im Richter über Gott. Das ist so der Zustand von dieser Welt. Und durch Christus sind wir wieder in dieser Beziehung zu dem Gott. Und er ist der, der mit Gut und Böse umgehen kann. Und er ist der, der alles Gericht bei sich hat. Und das ist einfach eine geniale Freiheit. Und ich wünsche uns, dass wir, wenn wir da in Not sind, mit dieser Erkenntnis in die Beziehung gehen, die wiederhergestellt ist. Und ich freue mich riesig auf den Moment, wo wir ihn wieder von Angesicht zu Angesicht sehen. Genau, das war ein anderer Stolperstein. Der ist näher. Wenn wir meinen, wir können richten und beurteilen, was gut und böse ist, werden wir schnell stolpern. Wissen oder im Glauben ergreifen, das war das Thema am 24. Oktober. Dort haben wir ein bisschen hergeschaut, dass wir alle noch recht viel wissen und an dem dürfen wir uns freuen. Aber hier und da im Alltag, wenn man dann spätestens gestolpert bist und der Jesus oder ein lieber Bruder oder Schwester draufgerufen hat, merkst du, alle wüssten das besser. Und wenn du mehrmals gestolpert bist, musst du vielleicht sagen, hey, jetzt will ich die Wahrheit im Glauben ergreifen. Das Wissen allein langt nicht. Wenn das in der Bibel steht, dann muss ich lernen, diese Wahrheit verinnerlichen. Kopf, Seele, Geist, Bauch, Leben. Und dann fängt so unser Du an beeinflussen. Auch hier, Punkt, mehr gibt es nicht. So begeistert ich auch von dem bin. Dann heute geht es um den letzten Stolperstein. Und gell, der Stolperstein ist nicht die Hoffnung von unserem Glauben, sondern der Stolperstein ist eigentlich eher das Gegenteil, nämlich Hoffnungslosigkeit. Hoffnung, ich würde sagen, das ist die Kraftquelle auf dieser Welt, um den nächsten Schritt in Angriff zu nehmen und das Morgen in Angriff zu nehmen. Weil wir Menschen Hoffnung haben und dürfen haben. Und dementsprechend ist Hoffnungslosigkeit nicht ein Stolperstein, sondern glaube schon fast mehr ein Felsbrocken, der im Weg steht. Und ich glaube, die Felsbrücken, die fühlen ganz viele Menschen, gerade in dieser Zeit, immer mehr. Weil einfach die Hoffnungsanker auf dieser Welt, auch in unserer wunderbaren Schweiz, so ein bisschen, musst du genau schauen, wo kann ich noch meinen Hoffnungsanker verankern. Und dementsprechend ist das ein grosser, grosser Stolperstein. Auch für Menschen, die Jesus glauben, kann das zu einem werden. Und da wollen wir jetzt heute diesen Stolperstein und Felsbrücken auf den Weg gehen. und uns mit der Hoffnung von unserem Glauben beschäftigen. Und das ist im Fall etwas ganz zentral, die Hoffnung von unserem Glauben. Wir reden recht viel über Liebe, wenn wir geliebt und angenommen sind. Und wir reden auch viel über Glauben, aber wie viel reden wir über Hoffnung? Und im 1. Korinther 13, in dem Kapitel, das wir alle kennen in Bezug auf die Liebe, dort steht Folgendes. Im Vers 12 und 13. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben. Aber die größte, aber am größten ist die Liebe. Aber heute reden wir nicht über das Größte. Heute reden wir über die Hoffnung. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber der Vers 12, der geht nämlich voll auf das Thema Hoffnung ein. Und ich weiß nicht, ich liebe, wenn ich Hoffnung kann spüren. Ich weiß nicht, wo du Hoffnung spürst. Ich spüre es recht ganzheitlich, so Bauch und Kopf und Herz und so richtig ganzheitlich. Das ist vielleicht anders bei dir. Aber jetzt machen wir mal einen Test. Jetzt gehen wir so auf Hoffnung spüren, gehen testen. Wir machen den Vers nochmal im Einzelteil, gell? Jetzt sehen wir die Dinge unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Leck ist das ein Seich. Gell? Alles wie in einem trüben Spiegel. Ich habe mal einen Test gemacht. Auf einer Wanderung habe ich meine Brüllen abgezogen, weil ich gefunden habe, ich weiß nicht, ob ich immer eine Brille habe. Und da wollte ich mich in Empathie trainieren mit Menschen, die diesen Luxus nicht haben. Und habe die Brüllen abgezogen und bin weitergewandert. Es hat ein paar Stolpersteine unerwarteterweise mehr gehabt dann auf dieser Wanderung. Es hat mir recht auf die Psyche geschlagen, alles unscharf zu sehen. Und also wirklich, es ist mir so nach 20 Minuten habe ich dann das Projekt abgebrochen, weil ich musste sagen, nein, also muss ich auch nicht masochistisch sein. Gell? Ich habe die Brille wieder angelegt und gesagt, oh, ist das schön, die Details zu sehen. Und jetzt geht es weiter. Eben jetzt, gell, trüben Spiegel. Und ich glaube, wir spüren den trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Doch das dann aber, gell, das weckt Hoffnung. Das dann aber, das ist nicht jetzt. Das kommt. An dem dürfen wir unsere Hoffnung festmachen. Und ich freue mich tierisch, wenn ich nicht nur da scharf sehe, sondern scheinbar noch in ganz vielen anderen Bereichen, wo ich jetzt noch so in einem trüben Spiegel schaue. Und nachher, der Paulus ist super, der macht das Zeug meistens zweimal für die, die ein bisschen zwei Anläufe brauchen, gehören oft auch dazu. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Das tut gut, wenn man das ab und zu wieder zugeben, gell? Das ist hilfreich fürs Gegenüber und für dich. Alles, was wir jetzt wissen, ist unvollständig. Stückwerk heisst es an anderen Ort. Sagt ein Paulus, blitzgescheiter Kerl, dem ist das sicher auch nicht immer einfach gefallen, das zuzugeben. Dem hat das wahrscheinlich genauso gestunken wie uns. So dass immer auf der Suche sein, es ist jetzt richtig und so miteinander in dem Leiden stehen, gell? Und jetzt kommt wieder das Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Oh, wow. Hey, so fühlt sich Hoffnung an. So, bei dem Dann aber, das, was du dort gespürt hast, falls du da ein bisschen mitschwingen bei dem Versuch, dann bist du der Hoffnung auf der Spur. Schauen wir uns noch geschwind an, was ist denn Hoffnung? Hoffnung gehört total zum Wesen vom Menschen. Das gehört zu dir wie Schnaufen, Essen. Das ist ganz ein wichtiger Teil von deinem Leben. Gerade junge Menschen, die haben noch ganz viele Hoffnungen, wo sie sich wünschen, dass sie erfüllt. Ich weiss noch, als junger Mensch habe ich gefunden, ja, Jesus, du darfst schon bald wiederkommen, aber auch nicht allzu bald. ich habe da noch ein paar so Sachen, die ich mega gerne erleben würde. Und wenn man dann älter wird, dann wird das ein bisschen einfacher, so mit einer wahnsinnig viel Hoffnung haben. Kann dann aber eben auch schwieriger werden, um überhaupt noch Hoffnungen zu finden, die man hat. Dass man nicht auf einmal nur noch überlebt, sondern eben lebt, hoffnungsvoll. Hoffnung ist aber eben auch ein Zeichen, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Würden wir nicht in einer gefallenen Welt leben, dann müssen wir nicht hoffen auf etwas Besseres, auf etwas Schöneres. Hoffnung ist auch ein Zeichen, dass wir unvollkommene Menschen sind, dass unser Leben noch nicht vollkommen ist. Da fehlt etwas. Und wir hoffen, das zu finden. Das ist so die Quelle der Hoffnung. Dort, wo ein Mensch nicht mehr hofft, dort ist er ganz nah am Tod oder ist tot. Oder er ist bei dem Vollkommenen angelangt. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten bei Hoffnung. Und wir stehen da mitten drin auf dieser Reise. Und ich glaube, wir haben alle so ein bisschen unsere irdischen Hoffnungen. Wir werden jetzt zuerst einmal so beim Mensch bleiben. Und seine Hoffnungen hier auf dieser Welt, die sind nicht falsch. Und die sind auch eine Lebenskraft. Das sehen wir bei ganz vielen Menschen, die hoffnungsvoll sind und positiv im Leben stehen und Gott noch nicht kennen. Die irdische Hoffnung, die kann uns ganz viel Kraft geben, um unser Leben weiter zu gestalten, um am nächsten Tag den in Angriff zu nehmen. Hoffnung kann super trösten, wenn wir etwas haben, wo wir Hoffnung tun können. Hoffnung hilft, Enttäuschung zu überwinden und wieder neu zu Vertrauen lernen. Hoffnung hilft auch beim Glauben, das ist näher verwandt. Hoffnung hilft, immer wieder neu zu lieben und somit auch zu leben. Ich möchte ganz kurz an einer Geschichte Anteil geben, die mich wahnsinnig geprägt hat, auch mit dem Thema. Der Viktor Frankl, das ist ein jüdischer Psychiater und Neurologe, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gelebt hat, also bis 1997. Und er war in vier verschiedenen KZ. Und er hat dann ein Buch geschrieben, das habe ich gelesen, das ist sensationell, «Trotzdem Ja zum Leben sagen». Der Titel ist schon pure Hoffnung. Und er beschreibt in dem Buch, er erzählt seine Geschichte und nachher analysiert er sie immer wieder als Psychologe, die Situationen, was passiert da mit einem als Mensch? Und an einer Stelle, wo er sich eben gefragt hat, wie ist es mir gelungen, nicht wegen anderen Kollegen von mir in Elektrozaun zu gehen oder einfach nicht mehr zu leben? Was ist in mir passiert, dass ich Ja haben will sagen zum Leben, auch in den schlimmsten Umständen? Und er beschreibt dort, dass eine der Hoffnungen, die ihn am Leben gehalten hat, die Hoffnung war, seine Frau wieder zu sehen. Er hat sich vorgestellt, dass seine Frau nach dieser Zeit, die irgendwann ja muss vorbeigehen, auf ihn wartet. Er schreibt dann aber ein Buch, dass er zu selben Zeitpunkt, wo die Hoffnung ihn am Leben gehalten hat, seine Frau schon tot war, er das einfach nicht gewusst hat. Die Hoffnung, die hat ihn am Leben erhalten. Die Hoffnung auf etwas Irdisches, wo sogar dann noch enttäuscht worden ist. Aber er hat nach dieser Enttäuschung neue Hoffnungen gefunden, weil er ist eben, wie gesagt, am 2. September 1997 in höherem Alter gestorben. Und hat in dem Leben ganz vielen Menschen vieles gelehrt und hat ihnen Hoffnung gegeben. Und hat ihnen gelehrt, Ja sagen zum Leben, trotz schwierigen Umständen. Spürst du etwas von dieser Wahnsinnskraft von Hoffnung? Und gerade reden wir von Hoffnung, menschlicher Hoffnung, die jedem von uns zugänglich ist, auch ein Geschenk Gottes, aber hier auf der Erde verankert. Jetzt die andere Frage. Hoffen auf was? Wir haben jetzt angeschaut, was Hoffnung ist und haben beim Viktor Frankl gesehen, was auch so menschliche Hoffnungen sein können. Wir haben aber auch gesehen, dass Hoffnungen enttäuscht werden können. Und das sind schwierige Momente, wo du herausgefordert bist, dann wieder eine neue Hoffnung zu finden. Wir reden jetzt über die Hoffnung von unserem Glauben. Es gibt verschiedene Kennzeichen, die ich finde, sollten die Christen, Nachfolger von Jesus Christus, kennzeichnen. Und es ist weder der Fisch am Auto, noch der Vier-Punkte-Kleber auf unserem Auto. Das kennzeichnet den Christen auch. Ich glaube, es sind mehr Sachen, wie dass Christen sollten vergebende Menschen sein, die ring und schneller vergehen als andere, die offen sind, auch für uns, weil sie Gott dürfen vertrauen, dass er mit drin ist in dem. Das habe ich ja schon ein paar Mal predigt. Dass Christen Menschen sind, die sogar dann noch probieren zu lieben und darum ringen, wenn es richtig wehtut. Weil sie den kennen, wo es auch wahnsinnig wehtut hat, dass er uns so bedingungslos lieben kann. Und ich glaube, ein anderes Kennzeichen von uns Christen dürfte sein, dass wir hoffende Menschen sind. Weil wir einen Anker haben, wo wir unsere Hoffnung daran einschlagen können, die nicht an Umständen auf dieser Welt gebunden ist. Die Hoffnung von unserem Glauben, das ist nicht ein Anker, den du immer wieder neu suchen musst. Den machst du im Himmel fest. Und zwar bei Jesus selber. Das ist eine Hoffnung, die Paulus ganz provozierend sagt, die wird nicht enttäuscht. Die Hoffnung, die geht nicht in Sieren. Das kann dir auf der Welt passieren. Aber nicht bei Gott. Er sagt das im Römer 5,5. Ich lese aus der Neues Leben-Übersetzung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Also der Heilige Geist, der hilft uns, uns immer wieder zu bestätigen und zu bezeugen, hey, diese Hoffnung, die ist real. Ich bin in dir und ich helfe dir. Und wir haben auch noch einander, um da zu helfen. Also jetzt wissen wir, okay, die Hoffnung geht nicht in Syrien, aber was ist denn jetzt genau die Hoffnung von unserem Glauben? Wo genau schlagen wir jetzt den Anker ein? Und das lesen wir an ganz vielen Orten in der Bibel. Der erste Petrusbrief, man nennt ihn auch den Hoffnungsbrief. Lohnt sich extrem zum Lesen. Im Römer 8, den lese ich euch am Schluss noch vor. Aber da im Kolosser 1, 27, da kommt das auch ganz schön auf den Punkt, wird es da gebracht. Danke. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Also der Ankerpunkt, der ist für jeden Mensch bestimmt, sagt er da. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Und jetzt kommt der Teil. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Also der Ankerpunkt ist Jesus Christus, aber es wird noch präzisiert, es ist seine Herrlichkeit. Also es ist Gottes Herrlichkeit, wo wir unseren Anker festmachen dürfen. Es ist das Dann aber, wo in der Bibel immer wieder beschrieben ist. Ich will euch noch einen Vers lesen, wo das mit der Herrlichkeit Gottes auch noch mal präzisiert. Im Johannes 1, Vers 14. Wir reden jetzt eben über die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und jetzt möchte ich euch die Herrlichkeit Gottes noch ein bisschen genauer definieren. Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Also der Punkt, wo wir Gottes Herrlichkeit am besten sehen, ist in seinem Sohn Jesus. Wir sehen seine Herrlichkeit, dass Gott Mensch geworden ist, an Weihnachten in einer Krippe, sich so demütigt hat uns so liebt, uns so genau zeigen will, wie mächtig er ist. Wir sehen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Gottes Herrlichkeit ist sichtbar dort, wo Barmherzigkeit passiert. Dort, wo Gnade passiert. Schon im Alten Bund ist dort Gottes Herrlichkeit sichtbar geworden. Seine Herrlichkeit war in der Stiftshütte, im Allerheiligsten, vor dem Gnadenthron. Dort sehen wir seine Herrlichkeit. Wir sehen seine Herrlichkeit am Kreuz, wo Jesus sein Leben lässt, menschliche Hoffnung aufgibt und uns zeigt, wie geliebt wir sind. Wir sehen es bei der Auferstehung, die Hoffnung von seiner Herrlichkeit, wenn man merkt, hey, der Tod hat nicht das letzte Wort. Das ist alles Gottes Herrlichkeit. Wir sehen es in seinem neuen Leib, wo wir uns freuen darauf, dann auch einmal eben in der verherrlicht zu werden, den Auferstehungsleib zu haben. Das hat mit seiner Herrlichkeit zu tun. Der Thomas hat es gesagt, wenn wir in der Offenbarung lesen, vom neuen Himmel und der neuen Erde, dann aber bezieht sich ja auch auf das. Dort sind wir in Gottes Herrlichkeit. Lies die Beschreibung und mal das hier aus. Wir sehen aber Gottes Herrlichkeit auch in der Schöpfung, sagt uns die Bibel. Wenn das andere jetzt noch ein bisschen zu abstrakt ist für deine Fantasie oder zu schwierig, dann fangst du bei der Schöpfung an. Bei dieser Schönheit, bei dieser Vielfalt. Bei all dem Schönen, das nichts nützt, niemandem etwas bringt, das zeigt die Herrlichkeit Gottes. Du siehst die Herrlichkeit Gottes in dir und in deinem Mitmensch. Er lebt durch seinen Heiligen Geist. Das musst du dir mal bewusst machen. Und die Herrlichkeit Gottes, die ist unser Anker, wo wir dürfen unsere Hoffnung daran festmachen. Es lohnt sich, dem nachzugehen, nachzuspüren. Ich will jetzt aber zum letzten Punkt kommen, nämlich zu den Auswirkungen. Hoffnung für was? Was sollen, dürfen, können die praktischen Auswirkungen sein von dieser Hoffnung? Wir haben es im Leben von Viktor Frankl gesehen. Was für eine krasse Kraft fürs Leben, für einen mutigen Schritt Hoffnung ist. Und wenn das schon die Hoffnung ist, wie viel mehr die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, dass wir da können lernen von unseren verfolgten Geschwistern, wo wir an dem verfolgten Sonntag darüber geredet haben. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit, das ist ihre Kraft, wie sie Ungerechtigkeit ertragen. Und am nächsten Tag wieder aufstehen und versuchen, ihre Verfolger zu lieben. Es ist Kraft, die ihnen hilft, dass sie vergeben können. Es ist Kraft, die ihnen auch hilft, dem Tod in die Augen zu schauen, wenn er dann anklopft. Und ich glaube, wir haben auch unsere Baustellen, wo wir diese Hoffnung anzapfen sollten. Aber ich glaube, uns fällt es ab und zu schwer, weil wir haben noch so viele Alternativen, wo wir unsere Hoffnungen draufsetzen können. Aber wir merken immer wieder, wie die Kraft von denen zu klein ist. Und vor allem uns nicht näher an Gottes Herz bringen. Und ich möchte heute Morgen herausfordern, ich habe da keine Antwort, aber ich vertraue dieser Hoffnung. Ich glaube, so wie sie unseren verfolgten Geschwistern hilft, in der Verfolgung stand zu halten, glaube ich, ist das die Kraftquelle, wo dir und mir und uns hilft, in der Versuchung standzuhalten. Wo uns hilft, aus unseren Hamsterrädern rauszukommen, wo du dich vielleicht fragst, wie um Himmels Willen komme ich aus dem Hamsterrad? Wo dir vielleicht hilft, wenn du merkst, leck, bin ich noch gefangen in dem Egoismus, wo mir die Gesellschaft gelehrt hat. Ich bekenne mich dem Egoismus echt immer wieder schuldig. Wir sind so egoistisch gepolt. Und ich glaube, die Herrlichkeit auf Gott, was ich alles überkomme, wo all das, was ich jetzt egoistisch gefühlt habe, aber ich habe das noch zu gut, wird übertreffen. Das kann mir helfen, auch mal auf etwas zu verzichten. Auch mal zurückzustehen und zu sagen, nein, das wäre jetzt schön. Aber Ich verschenke mich jetzt an dem Ort, an die Person und nicht an mich. Ich investiere mich jetzt an dem Ort, auch wenn ich selber irgendwo nicht mag. Weil ich kriege meine Momente wieder. Ich rede jetzt nicht von Selbstverleugnung. Das haben Christen auch recht schnell im Griff, so aus sich selber aus. Ich rede überhaupt nicht von dem. Und es gibt nicht ein Rezept für uns alle. Aber nimm die Challenge doch an, wo Gott uns da gibt in seinem Wort. Wo in deinem Leben wird die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit, wird Jesus selber und sein Geist dir ins Leben helfen? Weil Jesus war an dem Punkt mega herausfordernd. Er hat an ganz vielen Orten hat er gesagt, in Matthäus 10, 39 zum Beispiel, wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Aber wer es für mich aufgibt, wird es finden. Die Hoffnung, die Jesus uns bringt, die wird in dir Kraft entwickeln, um all das, was du dich noch festhebst in deinem Leben und dir zu wichtig ist, das loszulassen für die Hoffnung von seiner Herrlichkeit. Weil im Loslassen von dem, wo wir unser Herz daran hängen, finden wir das wahre Leben. Das hat Jesus versprochen. Ich glaube, die Gleichnis vom Schatz im Acker, wo er sagt, mein Reich ist wie der Schatz im Acker, wo einer alles aufgegeben hat, dass er den Acker kaufen konnte. Ich glaube, das redet von der Hoffnung von seiner Herrlichkeit, die uns helfen kann, unsere billigen Hoffnungen und Sachen, die wir noch da suchen, festzumachen. An Gott festzumachen. Oder das Gleichnis der Perlen, wo einer alle seine Perlen verkauft, für die eine Perle. Reich Gottes ist bei Gottes Herrlichkeit. Ich wünsche uns, dass wir die Quelle von dieser Kraft für unseren Alltag, für unser Leben, für schwierige Entscheidungen, dass wir da den Heiligen Geist erleben und an seine Herrlichkeit denken. Und nicht an die nächsten Ferien. Nicht an die Pensionierung. Nicht, dass ich vielleicht dann auch dann den richtigen Partner kriege. Das ist eine legitime Hoffnung. Verstehe mich nicht falsch. Jede von denen. Und sie hat Kraft. Aber wenn es viel von deiner Hoffnung dort reingeht, Jesus nimmt es noch spitzer. Er sagt, nein, ich in meiner Herrlichkeit wird deine Hoffnung sein. Genau, ich glaube, wir haben an dieser Kraft geschnuppert und ich wünsche uns viel Erfolg beim Weitergehen miteinander. Ich glaube, wir brauchen da einander. Redet in der Kleingruppe darüber, taucht ein. Ich schicke euch im Express noch eine Liste mit mal allen Bibelfers zum Thema Hoffnung. Da sind wir gut beschäftigt im Lesen. Statt das Gebet möchte ich euch zum Schluss nach Römer 8, Vers 18 bis 27 vorlesen. Der Titel in meiner Bibel ist «Die zukünftige Herrlichkeit». Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf der Erde wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie vom Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Und der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Amen.